Diese Liste, die wurde hier mal von einem Kollegen, der sich speziell auch wissenschaftlich mit dem DMCT auseinandersetzt, zusammengestellt, das ist Professor Lupper. Und Sie sehen hier, auf wie weite Bereiche der Diagnostik sich mittlerweile PCT-Verfahren beziehen können. Das hier oben, das sind natürlich sehr häufige Parameter, klinische Chemie, Gerinnungsuntersuchungen, dann auch nicht unwichtig die Herzinfarktdiagnostik, zum Beispiel Troponinen. Blutzuckerüberwachung heißt ja nicht nur Glukosemessung, heißt ja auch den Langzeitparameter A1C zu kontrollieren oder im Urin auf eine Mikroalbuminurie hinzugucken, also auf ein sehr frühe Zeichen einer Nierenschädigung bei einem Diabetes oder auch einer arteriellen Hypertonie. In der Infektionsdiagnostik finden wir entweder jetzt hier direkte Nachweise von Erregern oder ihren Antikörpern, zum Beispiel HIV-Schnelltest oder eben Entzündungsdiagnostik wie CRP, Procalcitonin, ein Marker der schweren systemischen Infektionen, also Sepsis eine Rolle spielt, Interleukine und so weiter. Also das Parameterspektrum ist sehr, sehr groß. Man könnte natürlich jetzt jeden einzelnen Parameter besprechen, das gründet, dann würde es eine ganze Semesterveranstaltung. Wir wollen jetzt hier nur ein paar Aspekte beleuchten, in dieser Vorlesung, die Übersicht geben soll. Die Methodik zunächst mal klassisch in der Blutgasanalytik, pH-Wert, PCO2, PO2, nämlich auch gegebenenfalls Elektrolyte mitbestimmt werden, sind die elektrochemischen Nachweisverfahren. Also mit Elektrodentechniken werden innerhalb kürzester Zeit Signale generiert, die quantitativ interpretiert werden. Dann auch lange schon im Einsatz sind die enzymatischen Testverfahren, das kennt man schon aus dem vergangenen Jahrhundert, nämlich mit der Teststreifen zum Beispiel auf Glucose, wo ein enzymatischer Prozess stattfindet, wo die Glucose oxidiert wird und sich eine Verfärbung zeigt, die man dann entweder visuell ausgewertet hat oder mit speziellen reflektometrischen Systemen. Urinstatus kann man genauso machen. Dann unter Einsatz von Testantikörpern, die Markierungssubstanzen tragen, zum Beispiel kolloidales Gold, kann man hier in solchen POCT-Verfahren Herzkrankheit bestimmen. Nicht nur, wie hier jetzt in so einem einfachen Test dargestellt, als plus, minus, positiv, negativ, sondern mit speziellen Messgeräten kann man dieses Signal auch quantitativ auswerten, sodass Sie in der Lage sind, auch in der Notaufnahme einen quantitativen Troponin-Test beispielsweise zu erstellen. In der Gerinnungsdiagnostik sind hier jetzt stellvertretend genannte Quickwertbestimmung oder der INR, was natürlich sehr häufig vorkommt bei den Makromatrazenten in der Kontrolle. Da haben wir funktionelle Testverfahren, das heißt der Gerinnungsprozess führt zu einer Enzymreaktion des Thrombins, das dann entweder zu einer elektrochemischen, zu einem elektrochemischen Nachweis eines enzymatisch gebildeten Produktes dann führt oder zu einem fluorogenen Signal, sodass man heute aus dem Vollblut mit 8 Mikroliter kapillaren Blutstropfen bereits einen Quickwert bestimmen kann. Oder wenn Sie jetzt hier an die HB-Messungen denken, wie in einem Blutgasgerät, dann haben wir jetzt mit optischen Verfahren, also photometrischen Techniken zu tun. So, bei den PCT Untersuchungen, die man so machen kann. Da hat man verschiedene Fragestellungen, die man sich eigentlich stellen muss, bevor man solche Verfahren dann einsetzt, entweder im Krankenhaus oder auch vielleicht in der Praxis. Erste Frage ist natürlich immer das Medizinische. Gibt es einen diagnostischen Nutzen durch die Anwendung von Schnelltests? Die Frage kann nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Ich zeige gleich noch Studien, die da durchgeführt wurde. Dann, wenn man sich entscheidet, POCT durchzuführen, dann ist immer die Frage, fühlt sich einer dafür verantwortlich? Es ist sehr schnell vom Verkäufer, also aus von einem Diagnostikerverkäufer, Ihnen das dahingestellt. Die Frage, wie wird das dann Ganze im weiteren Verlauf betrieben? Wer fühlt sich zuständig? Wo wird es praktiziert und auf welche Weise? Dann natürlich die Frage, gibt es eine EDV-Anbindung, ja oder nein? Wenn Sie nicht, also keine EDV-Anbindung haben von Ihrem Verfahren, dann fängt das Papier dokumentieren an, was natürlich sehr, sehr lästig sein kann. Sie sind aber als Profi in der Medizin verpflichtet, hier eine Dokumentation durchzuführen, ganz im Gegenteil natürlich zum Patienten, der das natürlich nicht braucht. Dann die Aspekte, natürlich können solche Gerätschaften, die bei vielen verschiedenen Patienten eingesetzt werden, entsprechend sauber, hygienisch auch weiter betrieben werden. Dann geht es darum, den Komplex, wie überwache ich eigentlich die Qualität in meinem System? Ausgangspunkt von PRCT ist ja gerade, dass ich aufgrund dieses Ergebnisses des PRCT-Verfahrens unmittelbar therapeutische Konsequenzen ziehen. Also Sie erinnern das am Patienten. Es muss also unbedingt gefordert werden, dass die Qualität nicht schlechter ist als die bei einem Zentrallaborverfahren. Dafür gibt es Regelungen, die einen gesetzlichen Charakter haben. Also bindend sind für den Arzt die Richtlinien der Bundesärztekammer. Ich gehe gleich nochmal kurz drauf ein. Und zum Schluss ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, was kommt hinten finanziell raus. Wenn Sie im Krankenhaus was einführen, ist die PRCT-Analytik vergütet? Ist die abgebildet in den Pflegesätzen, wenn Sie das machen? PRCT-Techniken mit Einmaltests sind selbstverständlich nicht ganz kostengünstig im Vergleich zur Zentrallaboranalytik. Also, und wenn Sie niedergelassen sind, fragen Sie sich natürlich, was kriege ich eigentlich dafür als Erlös bei Privaten, in der GOE oder bei gesetzlich versicherten Patienten. Unter Umständen sind die Vergütungssätze nicht adäquat, sodass Sie draufzahlen würden, derzeit bei den Kosten, die solche Verfahren haben. Ich komme jetzt am Beispiel eines Herzinfarktmachers, nämlich des Troponins, auf den Nutzen oder den möglichen Nutzen von PRCT zu sprechen. Hier nur mal ganz kurz dargestellt, wie die Sensitivität verschiedener in der klinischen Chemie bestimmter Marker ist für die Empfindlichkeit, einen Herzinfarkt zu erkennen nach Schmerzbeginn, nach dem Symptombeginn. Und Sie sehen, dass das Myoglobin hier einen kleinen Vorteil hat. Also sehr schnell ansteigend, Myoglobin hat den großen Nachteil, dass es ähnlich herzmuskelspezifisch ist. Die CKNB, das B-Isoenzym der Kreatinkinase, hat auch das gleiche Problem wie Myoglobin, allerdings eine relativ höhere Spezifität, weil die MB relativ angereichert ist im Herzmuskel. Und dann das Troponin, was heute als klinisch-chemischer Goldstandard anzusehen ist, als Biomarker für nekrotischen Herzmuskel. Hohe Spezifität und auch eine beachtliche Sensitivität. Sie sehen, dass das dann hier natürlich über die Zeit im Verlauf nach Start der Symptomatik weiterhin ansteigt. Man kann dazu sagen, dass heutzutage in der Labordiagnostik ultrasensitive Troponin-Tests eingesetzt werden. Das sind die Tests, die im Labor an großen Analysatoren laufen, diese Zeitspanne immer weiter verkleinern, sodass man jetzt sagen kann, dass das Troponin eigentlich alleine ausreicht und man nicht das Myoglobin zusätzlich ermachen muss. Ich stelle jetzt hier etwas, eine große Studie vor, die gefragt hat, was bringt die PRCT-Einführung für die Troponinbestimmung tatsächlich für den Einfluss auf das auf den Behandlungsfortgang und auf die Entscheidungsfindung. Disposition und Discharge sind sozusagen die Kriterien gewesen, also die Disposition, einen Patienten aufzunehmen, der Symptome eines akuten koronaren Syndroms hatte, oder eben zu sagen, nee, Sie haben nichts, Sie können nach Hause gehen und können sozusagen hier die Diagnose fallen lassen. Und das ist eine Studie, die tatsächlich randomisiert stattgefunden hat und verglichen hat die Bestimmung von Troponin in einem Arm hier, wo PRCT-mäßig Troponin gemessen wurde, zusätzlich zu dem Labortroponin und versus einem anderen Behandlungsarm, der nur die Zentrallabordiagnostik bekommen hat, ohne PRCT-Ergebnisse. Sie sehen, dass hier gleich große Gruppen gewählt wurden. Sie sehen, dass ca. 70% der Patienten tatsächlich dann aufgenommen worden sind. Das sind alles Patienten gewesen, die ein akutes Koronarsyndrom hatten, aber ohne die typischen Infarkt, die EKG-Infarktzeichen, also die ST-Hebung. Man spricht hier von den sogenannten Non-ST-Elevation Myokardinfarkt, N-STEMI abgekürzt. Das ist aber genau das Problem, Patient hat Brustschmerz, ich sehe im EKG nichts, das heißt, ich muss mich auf Biomarker dann auch verlassen. 30% wurden de facto dann quasi wieder nach Hause geschickt. Da unterscheiden sich die beiden Behandlungsarmen nicht. Jetzt kommt man hier zur Auswertung der Taktzeiten. Also wie schnell war das Ergebnis verfügbar? Und dann sehen Sie das, was hier tatsächlich auch zu erwarten war, nämlich der POCT-Arm hat er deutlich schnellere Rücklaufzeiten gefunden. Sie sehen, dass ein Großteil der Ergebnisse hier im Verlauf schon nach 30 Minuten, also innerhalb von 30 Minuten, dem Arzt zur Verfügung stand. Bei 60 Minuten sind es dann fast die 100%. Im Vergleich dazu, die Ergebnisse beim Zentralablauf sehen da deutlich schlechter aus, als es aussieht. Hochsignifikant statistisch, also unter nach 30 Minuten ist das hier im einstelligen Prozentbereich und nach 60 Minuten ca. 70%. Da würde man ja jetzt annehmen, das ist ja ein ganz deutlicher Unterschied in der Turnaround-Zeit, hat sich das doch bestimmt niedergeschlagen in den Endpunkten, die diese Studie untersucht hat, nämlich die Frage, wann wurde eine Entscheidung über den Patienten getroffen? Der Patient muss aufgenommen werden oder kann nach Hause gehen? Und hier sehen Sie jetzt die Ergebnisse hinsichtlich der Endpunktbetrachtung. Hier Vergleich Labor oder PLC. Sie sehen, dass die Kurven eigentlich, diese Boxplots, sehr identisch aussehen. Tatsächlich findet sich für keine Situation, hier sind vier verschiedene Studienzentren aufgetragen, das sind große Kliniken gewesen, die eben dann 2000 Patienten beigesteuert haben. Und Sie sehen, dass da auch gewisse Schwankungen sind. Mal ist POCT im Vorderhand, mal ist es das Zentrallabor, aber über alle vier Kliniken gesprochen, findet sich kein entscheidender Vorteil hinsichtlich des Zeitpunkts, dass eine Entscheidung getroffen wurde, die Disposition nämlich des Patienten, und der tatsächlichen Verlegung dann von der Notaufnahme. Das ist ja dann eigentlich das, was überhaupt nur Realität ausmacht, was überhaupt ein medizinisches Outcome beeinflussen kann. Also, Ernüchterung hier, trotz dieser deutlichen Verbesserung der TAT, keine Verbesserung hinsichtlich dieser wichtigen kritischen Disposition und Verlegung von der Notaufnahme. Was ist die Diskussion? Die Diskussion, dass es nicht der geschwindigkeitsbestimmte Schritt ist bei einer Enzymreaktion. Das ist eben nicht der Flaschenhals gewesen, die Verfügbarkeit des Laborergebnisses, sondern Organisationsprozesse in den Häusern, Verfügbarkeit zum Beispiel von Betten in den folgenden Stationen. Hier eine andere Studie, die ist schon älter, im Bereich der klinischen Chemie. Hier haben wir es mit einer Einzelstudie aus einem einzelnen Zentrum zu tun. 1700 Patienten auch in der Notaufnahme. Es wurde hier eine Blutgasanalytik, diese erweiterte, mit der elektrolyten Glucose gemessen. Und hier auch die Frage, hat es was gebracht? Tatsächlich auch hier eine deutlich kürzere Labor-TAT durch PLCT, aber die Kriterien, die dann hier eine Rolle spielen für die Patientenversorgung, wie lange hat er sich im Notfallbereich aufgehalten? Nicht signifikant. Dann nicht signifikant überhaupt der gesamte Krankenhausaufenthalt war nicht unterschieden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass eben das medizinische Outcome auch nicht unterschieden war. Hier hat man jetzt noch genau nachgeguckt nach den Todesfallzahlen. Auch die sind nicht signifikant unterschiedlich gewesen. Auch hier wurde diskutiert, dass es eben nicht der Flaschenhals ist, die Verfügbarkeit des schnellen Laborergebnisses, sondern die Prüfung der Beckenkapazität im Haus. Das war der Flaschenhals. Diese jetzt vielleicht für Sie negative Ergebnisse, sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich auch positive Folgen einer schnell verfügbaren Labordiagnostik durch PLCT geben kann. Nur es müssen eben die Rahmenbedingungen sein, es muss der Flaschenhals in der Versorgung sein. Dann kann PLCT einen Vorteil bringen. So, jetzt komme ich nochmal so schlagwortartig zu ein paar Anwendungsgebieten des PLCTs. Einerseits die Blutzuckerbestimmung, weil die ja soweit quantitativ überwiegend ist. Kleingeräte haben wir typischerweise, die super sind, für den Patienten mitzunehmen. Oder Treppen, also sich unterwegs auch mal eben den Blutzucker machen. Das heißt, das Leben des Insulinpflichtigen, das ist dann wesentlich erleichtert. Enzymatische Nachweisreaktion, entweder photometrisch oder elektrochemisch detektiert. Es gibt von System zu System Unterschiede, ob es Elektroden gibt, die zusätzlich auf Störfaktoren kontrollieren. Es können zum Beispiel Medikamente auch sein. Oder es kann zum Beispiel der HK-Wert sein. Wenn Sie einen hohen Hämatokrit haben, dann führt das dazu, dass der Wassergehalt der Probe sehr schlecht ist oder niedrig ist, besser gesagt. Niedriger Wassergehalt bedeutet aber, dass ich wenig Glucose messe. Wenn ich also nicht weiß, dass ich einen sehr stark von normal abweichenden HK habe, messe ich unter Umständen jetzt falsche Werte. Die Messwerte sind sehr variabel zwischen den Messsystemen, das heißt, Sie können nicht ohne weiteres den Messwert von einem System auf das andere System übertragen. Also in der Regel kein Problem, weil der Patient für sich ein System hat. Aber Sie werden es feststellen, wenn Sie in Ihrer Praxis ein System haben, was der Patient nicht hat, der berichtet Ihnen dann vielleicht ganz andere Werte, als die, die Sie selber erheben. Bezugsgrößenproblematik ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Frage, auf was ist eigentlich die Konzentration bezogen? Ja, pro Milliliter. Das ist klar, auf Volumen. Aber welches Volumen? Ist das Vollblut gemeint? Ist das Kapillarblut gemeint? Hier venöses Vollblut. Oder ist Plasma gemeint? Empfohlen ist eigentlich, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass auf venöses Plasma bezogen wird. Das ist wieder dieser Aspekt mit dem Wassergehalt. Plasma hat natürlich einen hohen Wassergehalt im Unterschied zum Vollblut. Da das nicht einheitlich geregelt ist, muss man sich auch informieren, was jetzt im konkreten Fall eines Messgerätes als Bezugsgröße gewählt ist. Die Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft sagen auch aus all diesen Einschränkungen heraus, man darf keinesfalls einen Diabetes mellitus mit so einer Methode diagnostizieren. Das kann ein Anhaltspunkt sein fürs Follow-up, völlig klar fürs Monitoring, aber die Diagnose kann nur mit einer qualitätskontrollierten Labormethode stattfinden. Hier sehen Sie mal Kurven, wie sie bei Patienten erhoben wurden in verschiedenen Glukosemesssystemen. Da sehen Sie, dass in Abhängigkeit von dem Nachweisverfahren der Glukose hier ist, GD steht für Glukose-Dehydrogenase-Methode, GO für Glukose-Oxidase, in Abhängigkeit von dem Sauerstoff-Partialdruck in der Probe völlig unterschiedliche Glukosewerte messen. Das ist ein Beispiel einer wirklich praktisch relevanten Interferenz, denn hohe PO2-Werte können beim Beatmen Patienten durchaus vorkommen. Oder hier den Einfluss der Arginin, da sehen Sie, je höher die Abweichung ist, umso größer, je höher der Hämatokrit ist. Also das schon eben erwähnte Phänomen, dass der Wassergehalt der Probe sehr entscheidend ist. Arnteststreifen, das ist etwas, was natürlich auch weit verbreitet ist und eine sehr gute Screening-Methode darstellt, um relevante Proben auszusieben. Man testet zum Beispiel auf Blut, Eiweiß, Leukozyten, auf Nitrit, um zum Beispiel eine bakterielle Harnwegsinfektion zu erfassen. Dann kann man das entweder hier so semi-quantitativ auswerten, durch Vergleich mit einer Testskala oder man wertet das reflektometrisch dann sozusagen objektiv aus. Dann, wenn Leukozyten nachweisbar sind oder Erythrozyten, dann geht man in die weitere Diagnostik und das würde heißen, dass man ein Sediment macht. In der Blutgerinnungsanalytik, da gibt es verschiedene Systeme. Besonders weit verbreitet sind Systeme, die die plasmatische Gerinnung erfassen. Es gibt auch Systeme, die plasmatische und die primäre Hämostase in Form also der Thrombozyten mit erfassen. Und es gibt auch Systeme, die auch noch die Fibrinolyse mitdetektieren. Das sind Systeme, die zum Beispiel im operativen Umfeld zum Einsatz kommen, Thromboelastographien. Aber das hier, was hier jetzt dargestellt ist, ist ein typisches Gerät zur Messung eines Quickwertes. Wie funktioniert das? Der kleine kapillare Putzdorf, den Sie jetzt gewinnen können, hier wird im Gerät mit Thromboplastin in Kontakt gebracht. Dann startet die Gerinnung und der Gerinnungseffekt wird gemessen über die Thrombingenerierung und ein durch dieses Thrombin-Enzym-Aktivität generiertes Signal, das elektrochemisch oder fluorogen detektiert werden kann. Ja, auch hier gibt es Einflussfaktoren zu betrachten. Auch wieder vieles ist auf die Probe bezogen. Wie ist der Hämatokrit? Wie sind die Thrombozytenzahlen? Gibt es unter Umständen kolloidale Substanzen, die sie transformiert haben, die die Gerinnungsfähigkeit beeinflussen? Gibt es Mikroaggregate? Medikamente können einen Einfluss haben. Ist jetzt hier völlig pauschal gesagt. Das sollte man einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass das natürlich bei Intensivpatienten ein deutliches Problem sein kann. Spezielle Medikamente oder Stoffwechselstörungen wie eine Azidose beeinflussen die Gerinnungsfähigkeit in solchen Systemen oder auch veränderte Umgebungstemperaturen. In der Hämatologie haben wir im Grunde eigentlich ein sehr dünnes Spektrum, wenn man vom klassischen PCT spricht, von einem echten PCT, nämlich wiederum die Blutgasanalyse. Da bestimmt man eigentlich nur den HB-Wert und der HK-Wert wird entweder errechnet aus dem HB-Wert, indem man mit einer durchschnittlichen Konzentration pro Erythrozyten rechnet. Das ist natürlich dann nicht gleichwertig einem gemessenen HK, wie bei einer hämatologischen Analyse, die man in einem Labor bekommt. Oder es wird eben tatsächlich auch der HK gemessen nach der Leitfähigkeitsmethode. Das will heißen, je höher der HK ist, je mehr Zellen da sind, umso niedriger ist die Leitfähigkeit des Blutes. Wenn die Leitfähigkeit durch andere interferierende Substanzen verändert ist, kann man natürlich auch einen falschen Hämatokrit messen. Was eigentlich eben nicht häufig passiert, dass man ein vollständiges Blutbild-POCT messen will. Wer will das machen? Vielleicht jemand, der Hämato-Onkologe ist, der sich selbst in der Praxis einen schnellen Überblick verschaffen will über die Blutbildsituation seines Patienten. In der Regel sind das dann aber auch quasi kleine Blutbildanalysatoren, die methodisch völlig vergleichbar sind den Analysatoren, die man auch in einem Labor betreibt. Also das sind nicht klassische PCT-Geräte. Hier sehen Sie zum Beispiel so ein System, das ist eigentlich schon ein ausgewachsenes, aber kleines Blutbildgerät. So, in der Infektionsdiagnostik gibt es ja auch verschiedenste PCT-Verfahren. Das ist natürlich eher Gegenstand der mikrobiologischen Diagnostik. Ich will es hier nur erwähnen. Es gibt da auch relativ aktuelle Leitlinien, die den Einsatz von PCT-Verfahren bewerten. Ich gehe jetzt hier mal nicht speziell darauf ein. Vielleicht diesen Test mal herausgriffen, der HIV-Schnelltest, der wird hier als genauso diagnostisch ausgereift gezeigt und wie das konventionelle Screening mit einem ELISA, den man im Labor durchführen würde, verglichen. Aber aktuelle Statements von den Virologen zeigen, dass heutzutage die Empfehlung ist, ein negatives Ergebnis, sagt bei den hochempfindlichen modernen Viertgenerationslaborverfahren, etwas außer den letzten 6 Wochen. Also ein negatives Ergebnis gibt Sicherheit, wenn der letzte potenzielle Gefahrenkontakt 6 Wochen zurückliegt. Bei den Schnelltests ist dieses Intervall 12 Wochen. Also es ist natürlich dann im Einzelfall schon ein bedeutsamer Unterschied. Jetzt kommen wir wieder sozusagen zur allgemeinen Betrachtung. Was muss man beachten, wenn man POCT im Krankenhaus durchführt? Sie sehen einfach aus diesem komplexen Bild, das ist nicht eine Einbahnstraße oder irgendeiner, der irgendwie sagt, jetzt will ich mal POCT haben. Es müssen viele Aspekte berücksichtigt werden. Weil viele am Tisch sitzen, ist es sinnvoll, darüber eine Kommission zu gründen, sodass Vertreter des Labors daran teilnehmen, Verwaltung, Apotheke, der Pflegedienst. Pflegedienst ist natürlich sehr wesentlich im Krankenhaus, weil der den Löwenanteil dieser Untersuchung durchführt. Wegen der EDV-Anbindung, EDV natürlich, Medizintechnik zur Auswahl der passenden Systeme und natürlich die Ärzteschaft. Wo ist der medizinische Bedarf, wo ist der Nutzen? Diese Leute sollten also an einen Tisch gebracht werden, um zu einer vernünftigen POCT-Lösung zu kommen und nicht einem Wildwuchs sozusagen. Vertreter geht auf Station und sagt, lass mal kommen und dann haben wir da ein System stehen, um das sich keiner kümmert und wo man mit Sicherheit auch keine Qualität auf Dauer produzieren kann. Also wichtig wäre es, eine vernetzte Struktur, eine IT-Struktur in einem Haus zu haben. Sie wollen natürlich keine papierbindende Dokumentation haben. gehen wir aus vom Patienten und der Probengewinnung. Es ist wichtig, dass Sie sich selbst identifizieren als Messender, Benutzercode einscannen, aber natürlich den Patienten ebenfalls identifizieren. Über den Code wird dann in den zentralen POCT-Server abgefragt, was sind die Stammdaten. Das heißt, ist es Frau Müller oder Herr Schmidt mit Geburtsdatum, dass man den Patienten also auch sicher identifiziert. Die Ergebnisse gehen dann zurück zum POCT-Server, der dem Labor ermöglicht, zentrales Management zu machen, Überwachungsfunktionen auszuführen, den Gerätezustand auch sozusagen im Remote-Modus zu überprüfen. Und vom zentralen PCT-Server gehen dann die Ergebnisse ins Krankenhausinformationssystem und werden so dann auch letztendlich sauber dokumentiert, befundet und dann dem Arzt dann wieder zur Verfügung gestellt, die Ergebnisse. Also so eine vernetzte IT-Struktur ist sehr, sehr wichtig, wenn man es sauber lösen möchte. Ja, hier noch ein paar Aussagen, was man hinsichtlich der Qualität beachten muss. Die Qualität muss genauso gut sein, das muss man fordern, wegen der Bedeutung der Ergebnisse. Das ist, wenn Sie Studien machen, meistens auch erreicht, wenn man so eine Präzision und Richtigkeit vergleicht mit einer konventionellen Labormethode. Aber es setzt eben voraus, dass man sich sehr gut mit dem Verfahren, das man durchführt, auskennt. Dass man auch weiß, wo zum Beispiel Gefahrenpunkte bei diesen Systemen sind. Es ist für jedes Verfahren individuell zu prüfen. Es müssen gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Ich hatte schon die Richtlinien der Bundesärztekammer erwähnt, die sind verbindlich. Noch strenger ist es, wenn man den Bereich sogar akkreditieren will. Und bitte nur zugelassene Tests verwenden. Im Internet kann man alles Mögliche kaufen, auch das, was nicht für die Diagnostik im professionellen Einsatz zugelassen ist. Methodische Probleme, hier nur noch mal ganz kurz bildlich dargestellt. Sie müssen immer an die Interferenzanfälligkeit von PCT-Verfahren denken. Sie haben halt das Vollblut, es wird nichts abgetrennt, keine Zellen vom Plasma. Sie sehen nicht, ob Sie Hämolyse haben, Leukämie oder Ektos, ja, das sehen Sie in dem Probenmaterial nicht an. Das kann alles natürlich in je nach Verfahren interferieren. Und Sie müssen natürlich auch berücksichtigen, dass Sie hier bei solchen qualitativen POCT-Verfahren eine subjektive Urteilung haben. Da braucht man eine gewisse Erfahrung, wenn man das systematisch vergleicht. Ein erfahrener Anwender und ein Anwender, der vielleicht das erste Mal macht, dann sieht man tatsächlich in Studien, dass die Qualität solcher qualitativen Untersuchungsverfahren sehr stark von Erfahrungsanwenders abhängig ist. Dann gibt es subjektive Fehlerursachen. Fehlerursachen sind Stress. Im Stress, das gilt generell, macht man eher Fehler, als wenn man ruhig überlegt handeln kann. Mangelnde Kenntnisse. Ist mir jemals überhaupt eine Einweisung passiert, dass ich überhaupt weiß, wie man das jeweilige PCT-System zu bedienen hat, dass man auch mal auf Störfaktoren hingewiesen wird mit dem jeweiligen Verfahren. Dann hohe Personalfluktuation, typisches Problem in Intensivbereichen, wo Sie ganz viel Personal einsetzen müssen, ist das immer dann auch geschult, wenn Sie mit solchen Verfahren beispielsweise dann umgehen sollen. Und natürlich auch der Aspekt, was habe ich als Pfleger, als Schwester, als Ärztin oder Arzt überhaupt mit solchen Laborsachen zu tun. Ich will mich doch eigentlich um Patienten kümmern. Trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich nicht sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Hier eine Liste nochmal, was prä- und postanalytisch für Fehlerquellen auftreten können. Ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber es ist klar, ungeeignete Indikation, das gilt eigentlich für jeden Test als Fehlerquelle. Falsche Abnahmetechnik. Im Seminar sprechen wir ausführlich nochmal, was man alles bei der Blutgasanalyse beispielsweise falsch machen kann. Oder dass man nicht richtig antikoaguliert, die Untersuchungsmaß werden. Wenn Sie das Problem in der Postanalytik haben, dann geht es meistens darum, dass die POCT-Ergebnisse im Befund nicht korrekt dargestellt sind als POCT-Ergebnisse und abgesetzt sind von den typischen Laborergebnissen, weil das ist wichtig, weil es ja auch andere Methoden sind, damit Sie Unterschiede auch richtig interpretieren können. Ja, hier sind die Rillibeck jetzt kurz erwähnt. Die Rillibeck-Richtlinien der Bundesärztekammer schreiben jetzt vor, dass qualitative Untersuchungen qualitätskontrolliert werden müssen, wenn Sie das als Ärztin, Arzt machen. Der Patient muss das natürlich selber nicht durchführen. Und Sie sehen das hier, ich will es jetzt mal vereinfachen, wenn man mit diesen Einmalreagenzien arbeitet, Sie einmal pro Woche eine Kontrollprobenmessung machen müssen. Das heißt, ein Material mit bekanntem Zielwert messen Sie in Ihrem System nach und haben dann vorgegebene Grenzen, die in den Richtlinien genau benannt sind, in denen Sie dann Ihren Messwert finden müssen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie Maßnahmen treffen. Sie müssen Ihr System überprüfen. Da es häufig ja Blackboxes sind, bleibt Ihnen manchmal nichts anderes übrig, als ein anderes Messsystem zu machen und zu benutzen. Zusätzlich gibt es die Vorschrift, wenn man in Krankenhäusern POCT durchführt, dass dann auch noch Ringversuche zu machen sind. Ringversuche sind eine Form der externen Qualitätsüberwachung, will heißen, Sie kriegen von einer Institution, die solche Ringversuche organisiert, Probenmaterial mit unbekanntem Zielbett zugesendet und müssen wie eine Patientenprobe jetzt diese Probe messen, berichten die Ergebnisse dem Ringversuchsinstitut zurück und das stellt jetzt Ihre Ergebnisse in den Kontext, in den Vergleich mit allen anderen Ringversuchsteilnehmern an anderen Krankenhäusern beispielsweise. Auch für diese Werte gibt es Vorgaben, wie Ihre Werte abweichen dürfen von den Zielwerten und auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich dann einzuordnen, wie Ihre Messungen im Vergleich zu anderen Häusern sind. Wenn der Ringversuch verfehlt wurde, heißt das nicht, dass Sie jetzt überhaupt nicht mehr messen dürfen mit dem Verfahren. Das bedeutet, dass Sie Ihr Messsystem überprüfen müssen. Das will ich jetzt mal hier übergehen aufgrund der Zeit und jetzt hier auf diesem letzten Dia nochmal was zum Punkt Wirtschaftlichkeit sagen. Wir sind jetzt Medizinstudentinnen und Studenten noch am Anfang des klinischen Studiums und die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen mag Sie vielleicht in dieser Phase noch nicht besonders berühren. Trotzdem ist es in der Praxis später ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Frage, ob POCT wirtschaftlich ist, kann man pauschal überhaupt nicht beantworten. Warum ist das nicht möglich? Weil zu viele Einflussfaktoren sind, die nicht allgemein gleichgültig für alle Fälle gelten. Generell kann man sagen, wenn Sie einen POCT-Test durchführen, nehmen wir das Beispiel der Glucose, dann haben Sie höhere direkte Kosten. Das ist vielleicht um den Faktor 5 höher die Kostensituation, als wenn Sie ein Labor Glucose bestimmen lassen. Den direkten Faktoren stehen aber indirekte Kosten auch gegenüber, das heißt, Sie können unter Umständen Geld einsparen, wenn Ziele verwirklicht werden können, wie zum Beispiel kürzere Liegezeiten, kürzere Kontaktzeiten, mehr Patienten pro Zeiteinheit in einer Flaschenhalsversorgung durchzuschleusen. Nehmen wir das Beispiel von Ambulanzen. Natürlich müssen Sie berücksichtigen, dass Sie auch Personal binden, was früher frei war. Auch das sind Kosten, die man einkalkulieren muss. Einsparung, Organisationsverbesserung, Transfusionsbedarf reduzieren. Wie geht das? In der operativen Medizin gibt es intraoperatives Gerinnungsmonitoring, beispielsweise in der Herzchirurgie. Das hat nachgewiesenermaßen dazu geführt, dass man weniger Transfusionsbedarf bei kardiochirurgischen Eingriffen hat. Oder dass man eben auch teure Bildgebung vielleicht seltener einsetzen muss, wenn man zum Beispiel Marker einsetzt, die eine Herzinsuffizienz ausschließen lassen, wie das natriuretische Peptid. Ja, das ist noch ein Punkt, der eben problematisch ist und der natürlich von den Berufsverbänden auch dann diskutiert wird. Ist das überhaupt kostendeckend? Ist die Vergütung einer Praxis beispielsweise ausreichend, damit man überhaupt mit einem Gewinn rechnen kann, beziehungsweise wenigstens nicht auf Kosten sitzen bleibt? Teilweise ist das eben nicht gegeben und das steht natürlich dann mit der Verbreitung von PCT noch deutlich entgegen. Sie sehen, das ist also ein komplexes Thema, das mit Sicherheit nicht abschließend hier in einer Vorlesung behandelt werden kann, aber es ist vielleicht für Sie eine Anregung, wenn Sie später im praktischen Alltag selber mit der Sache konfrontiert sind. Dankeschön.